ein Terrorverdächtiger in Berlin festgenommen. Am Berliner Hauptbahnhof ist nach ARD-Informationen ein Terrorverdächtiger festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, den IS finanziell unterstützt zu haben. Er kampierte am Berliner Hauptbahnhof und soll Geld für die Terrororganisation IS gesammelt haben. Der Generalbundesanwalt hat gestern nach Informationen von SWR und dem ARD-Hauptstadtstudio einen Mann festgenommen, der mutmaßlicher Unterstützer des sogenannten Islamischen Staats ist. Der beschuldigte Amir A. ist 34 Jahre alt und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. In den vergangenen Wochen soll er viel gereist sein, unter anderem nach Pakistan und Österreich. Zuletzt lebt er allerdings, wohl ohne festen Wohnsitz, in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs und soll von dort aus versucht haben, durch das Sammeln von Geldern den IS zu unterstützen. Wie kann ich mir das vorstellen? Betteln für den Islamischen Staat? Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, dem IS einen vierstelligen Betrag zur Verfügung gestellt zu haben. Weitere Ermittlungen wegen möglicher anderer Unterstützungstaten laufen noch. Amir soll nach seiner Festnahme am Mittwoch inzwischen nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof gebracht, wo er am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden soll. Wie ARD und SWR aus Sicherheitskreisen erfuhren, hatten die Behörden den Mann schon seit einigen Tagen im Visier und wollten aus ermittlungstaktischen Gründen noch mit der Festnahme warten. Für besondere Arbeit sorgte diese Entscheidung am vergangenen Freitag, als auch US-Präsident Joe Biden in der Stadt war und Amir quasi rund um die Uhr bewacht werden musste. Holy shit, Alter. Ist Amir über den Bahnhof gelaufen und hat er legit gesagt, hast du mal einen Euro für den Islamischen Staat? Oder wie? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist auch so vage formuliert, ohne festen Wohnsitz in der Nähe des Hauptbahnhofes. What the hell? Also sehr skurriler Artikel. Keine Ahnung. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, dass da jemand festgesetzt, festgenommen und verhaftet wurde. Schüsse vor Polizeiwache. Junge Angreiferin getötet. Im hessischen Schwalmstadt hat eine 20-jährige Frau vor einer Polizeiwache um sich geschossen. Die Beamten erwiderten das Feuer. Die Frau starb wenig später im Rettungswagen. Die junge Frau schoss am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr mit einer Waffe im Außenbereich der Polizeiwache in Schwalmstedt-Ziegenhain, Schwalm-Eder, auf eine Polizistin und drei Polizisten. Diese erwiderten das Feuer und verletzten die 20-Jährige dabei so schwer, dass sie kurze Zeit später und trotz erster Hilfemaßnahmen in einem Rettungswagen starb. Die Frau war der Polizei bereits wegen verschiedener Straftaten bekannt, wie das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Marburg mitteilte. Wegen welcher Delikte war zunächst unklar. Der genaue Ablauf des Vorfalls werde nun ermittelt, teilte das Landeskriminalamt mit. Zitat: Es gibt keine Hinweise auf eine politische, terroristische oder im ähnlichen Hintergrund unterlegene Tat, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Innenminister Roman Posek machte sich am Mittag auf dem Weg zum Tatort. Er nannte den Vorfall ein gravierendes Ereignis. Die Beamten, die auf die Frau geschossen hätten, wurden nun psychologisch betreut. Sie waren in großer Gefahr, sie mussten ihre Schusswaffe einsetzen. Mit seinem Besuch wollte er ein Zeichen der Anteilnahme und der Wertschätzung für die Polizei vor Ort setzen. Zitat: Es ist gerade bei einem solchen Ereignis wichtig, dass die Beamtinnen und Beamten wahrnehmen, dass es Rückendeckung für ihre Tätigkeit gibt. Eine Tätigkeit, die gefährlich und herausfordernd sei. Der Vorfall in Schwalmstedt sei nicht vergleichbar mit dem Machetenangriff auf die Polizeistation im rheinland-pfälzischen Linz vor einigen Wochen, bei dem es Angaben der Ermittler Hinweise auf islamistisches Tatmotiv gibt. Angriffe auf Einsatzkräfte nehmen immer mehr zu. Derartige Attacken richten sich gegen den Rechtsstaat. Zitat: Dem müssen wir etwas entgegenhalten, betonte der Innenminister. In Hessen hat es in den vergangenen Jahren immer wieder tödliche Schüsse aus Dienstwaffen der Polizei gegeben. Im August 2022 sorgte beispielsweise ein Fall für Aufsehen, bei dem ein Mann in einem Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel erschossen wurde. Er soll ein Messer gehabt haben. Für die Jahre 2020 bis 2022 listete das hessische Innenministerium in einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der linken Fraktion 14 Fälle auf, in denen Menschen von Polizeischüssen in Hessen getötet oder verletzt worden seien. Anlass sei jeweils ein Angriff, eine Bedrohung oder die Abwehr von Gefahr für Leib und Leben gewesen. Polizisten dürfen Schusswaffen im Notfall einsetzen, um eine Lebensgefahr oder schwerwiegende Verletzung abzuwenden. Nach einem Schusswaffengebrauch durch Polizisten gibt es interne Ermittlungen durch Beamte des LKA. So. UNO-Generalsekretär Guterres hat in einer Rede beim BRICS-Gipfel Frieden für die Ukraine gefordert. Dieser müsse gerecht sein und in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, dem Völkerrecht sowie den Resolutionen der UNO-Generalversammlung stehen, sagte Guterres im russischen Kasan. Das Völkerrecht sieht die territoriale Unverletzlichkeit von Staaten vor. Die Generalversammlung hatte den Rückzug russischer Truppen aus ukrainischem Gebiet gefordert. Russland beansprucht weite Gebiete der Ukraine für sich. Guterres' Reise nach Russland ist umstritten. Vor allem die baltischen Staaten kritisieren den Portugiesen dafür, dass er nach Kasan reist, während er etwa bei der Libanon-Konferenz in Paris zuvor nur per Video zugeschaltet wurde. Kreml-Chef Putin zeigte sich von Guterres, Rede, unbeeindruckt. Er warf dem Westen vor, die Ukraine zu benutzen, um Russlands Sicherheit zu bedrohen. BRICS ist ein Staatenbund aufstrebender Industrienationen, der nach den ersten Mitgliedern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika benannt wurde. Inzwischen gehören auch Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate an. Lupenreine Demokraten, würde ich also sagen. Alle. 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 Gut, also da finden, wie würde man das nennen, aus der pro-russischen Seite, da finden Verhandlungen statt. Also für den Fall, dass gesagt wird, man muss mit Russland endlich mal wieder verhandeln, dann könnt ihr das als Fußnote nehmen und dann Folgendes herausziehen. Kreml-Chef Putin zeigte sich von Guterres Rede unbeeindruckt.
Gut. Schön.
Ne? Schöne Verhandlungen. Ne? Schöne Verhandlungen. Läuft gut. Lindner sieht nach Steuerschätzungen keine Spielräume für den Haushalt. Laut Herbstprognose kann der Bund 2025 zwar mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen, der Bundesfinanzminister fordert dennoch weitere Einsparungen. Etwa beim Bürgergeld. Für den Zeitraum bis 2028 müsse Bund, Länder und Kommunen mit rund 58,1 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen, als noch im Frühjahr angenommen. Das geht aus der Herbstprognose für die Jahre 2024 bis 2028 des Arbeitskreises Steuereinschätzung hervor, die Bundesfinanzminister Christian Lindner während seiner USA-Reise vorstellte. Die Prognose ist die Grundlage für die Haushaltsplanung und hat damit auch Bedeutung für den Streit in der Ampelkoalition über den Etat für 2025, der in die Schlussphase geht. Im kommenden Jahr soll der Gesamtstaat den Schätzungen nach 12,7 Milliarden Euro weniger Steuer einnehmen als bisher erwartet. Der Bund alleine kann 2025 mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen, nämlich mit rund 700 Millionen Euro. Grund für die leichte höhere Schätzung sind laut Bundesfinanzministerium Änderungen in den Finanzabführungen an die EU. Hier fallen rund 7,4 Milliarden Euro weniger an, als noch in der Frühjahresprognose angenommen. Das sei in seinem Haushaltsentwurf auch längst berücksichtigt, sagte der FDP-Chef. Unter anderem wegen höherer Kosten für Bürgergeld und EEG-Umlage wachse das Haushaltsloch aber insgesamt sogar. Zitat: Es gibt keine Spielräume für Verteilungspolitik und neue Ausgabenswünsche, sagte Lindner mit Blick auf den Bundeshaushalt. Zitat: Im Gegenteil, wir werden zusätzliche Kosten konsolidieren müssen, sagte er. Nicht jede staatliche Leistung würde noch möglich sein. Er beziffert den weiteren Handlungsbedarf für den kommenden Haushaltsentwurf auf 13,5 Milliarden Euro. Die Hoffnung vieler Koalitionspolitiker, die Steuerschätzung könnte Entlastungen bringen, hat sich damit nicht bewahrheitet. Einsparungen fordert Lindner nun erneut im Ressort von Bundessozialminister Hubertus Heil. Etwa durch eine Pauschalisierung der Unterkunftskosten beim Bürgergeld und durch eine Absenkung der monatlichen Zahlungen für 2025. Dort gäbe es erhebliche Effizienzreserven. Auch die Fördermilliarde, die für die Chipfabrik in Sachsen-Anhalt vorgesehen war, wurden für den Haushalt benötigt. Diese seien für 2024 und 2025 zusammen 7 Milliarden Euro. Intel hatte das Vorhaben ausgesetzt. Die Union hatte Neuwahlen gefordert, sollte die Ampelkoalition am Haushalt scheitern. Zitat: Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas braucht gerade in Zeiten des vielfachen globalen Bedrohungen volle Handlungsfähigkeit, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der, na, wem sagte er das? Natürlich der Bild. 3 Tage lang hatte der Arbeitskreis Steuerschätzung im thüringischen Gotha über die Herbstprognose der Steuereinnahmen beraten. Dem Gremium aus Vertretern von Bund und Ländern gehören auch Expertinnen und Experten aus Wirtschaftsinstituten und Behörden an. Nach der Steuerschätzung haben die Haushälter im Bundestag nur noch 3 Wochen Zeit, um die fehlenden Milliarden aufzutreiben. Dann ist sogenannte Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss, die meisten bis in die frühen Morgenstunden andauern. Im großen Plenum soll der Etat nach jetzigem Stand Ende November beschlossen werden. Das schreibt die Zeit im ersten Artikel dazu. Das ist aber noch nicht alles, weil die Zeit hat dazu auch einen zweiten Artikel, einen Kommentar, der das zusätzlich nochmal mit einer gewissen persönlichen, pfeffrigen Note einschätzt. Und den wollte ich mit euch teilen. Eine Politik, die Deutschland schadet. Der Staat wird nächstes Jahr wohl weniger Geld einnehmen. Kein Wunder. Der Regierung fehlt die Kraft, sich gegen die Krise zu stemmen. Es braucht Neuwahlen. Immerhin ein bisschen Abwechslung. Das Ergebnis der Steuerschätzung kommt in diesem Jahr aus den USA. Nachdem Christian Lindner voriges Jahr in Japan unterwegs gewesen ist, trat er jetzt in Washington ans Mikrofon, wo er an der Jahrestagung der Weltbank teilnimmt. Sonst war aber alles wie immer, nahezu wortgleich. Zitat, es gibt keine Spielräume für Verteilungspolitik, sagte der Bundesfinanzminister. Schließlich werden für das laufende Jahr 2024 rund 9 Milliarden Euro weniger und für das kommende Jahr 13 Milliarden Euro weniger erwartet. Das ist nicht gut in der ohnehin angespannten Haushaltslage. Das ändert aber wenig daran, wie Lindner schon in der Vergangenheit die Steuerschätzung kommentiert hat. Ganz gleich, ob mehr oder weniger in die Staatskasse kam, hieß es, auch im vorigen Jahr von Lindner, dass, Zitat, keine neuen Verteilungsspielräume vorhanden seien. Und im Jahr davor sagte er, Zitat, wir können nur das Geld ausgeben, das die Menschen und Betriebe in diesem Land erwirtschaften. Man fragte sich angesichts dieser Eintönigkeit, hat der Mann trotz der wachsenden Herausforderungen für die Konjunktur in diesem Land nichts Neues beizutragen? Natürlich lässt sich einwenden, dass die ureigene Aufgabe eines Schatzmeisters darin besteht, das Geld zusammenzuhalten. Gegen alle Begehrlichkeiten von Parteien, Ministerien und sonst wem. Dennoch darf aus dieser Haltung keine blinde Sturheit entstehen, die Probleme vernachlässigt und neue Wachstumsimpulse für die Wirtschaft unmöglich macht. Genau das aber ist in den vergangenen 3 Jahren dieser Ampelregierung leider passiert. Und es setzt sich weiter fort, dass man nur noch unter großen Schmerzen dieser Regierung bei der Arbeit zu sehen kann. Längst hat man den Überblick darüber verloren, wie viele Kleinteile, Wachstumsprogramme, 10-Punkte-Pläne, Konjunkturinitiativen für die Wirtschaft diese Regierung angekündigt und vorgestellt hat. Was davon aber bisher bei den Unternehmen angekommen ist, hält sich in Grenzen. Es ist verständlich, dass der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger genau diese Umsetzlosigkeit zu Beginn der Woche kritisiert. Viel zu oft haben sich SPD, Grüne und FDP in ihren eigenen Ideen verheddert. Über die Details und Finanzierung gestritten, dass dabei im Ergebnis nicht viel herausgekommen ist. Gleichzeitig hat sich die Lage für die Unternehmen weiter verschlechtert. Auch dieses Jahr wird es, anders als zunächst erwartet, wahrscheinlich keinen Wachstum geben. Deutschland hängt in der Rezession fest. Dafür gibt es viele strukturelle Gründe. Die Bürokratie, die bröckelnde Infrastruktur, die Energiekosten, die Demografie. All das wurde in den vergangenen 3 Jahren hinlänglich diskutiert und analysiert. Und trotzdem hätte man sich auch dazu durchringen müssen, diese Krise zügig und mit wenigen, aber kraftvollen Konjunkturimpulsen zu begegnen. Wie das nun mal üblich ist in einem wirtschaftlichen Abschwung, ohne dabei strukturelle Fragen aus dem Blick zu verlieren. Nun leider kosten solche Maßnahmen einiges an Geld und hier kommt Finanzminister Lindner ins Spiel. Er und seine FDP haben am Dogma der Schuldenbremse unerschütterlich festgehalten, als hinge ihr politisches Überleben davon ab. Selbst dann, als sich in der Union mehr und mehr Ministerpräsidenten für eine Lockerung ausgesprochen haben, weil auch sie gesehen haben, dass es mehr fiskalischen Spielraum braucht, wie Lindner das gerne nennt, wäre die Ampelregierung hier geschlossen an die Opposition herangetreten, im Sinne einer gemeinsamen staatspolitischen Verantwortung, wäre sicher mehr möglich gewesen als das, was wir jetzt erleben. Die Wirtschaftspolitik dieser Regierung ist kümmerlich. Die Ampel ergibt sich weiter im Klein-Klein, überwirft sich selbst mit Nebenschauplätzen und ständig kommt irgendwer mit einer neuen Idee um die Ecke, die wenig bis keine Chancen auf eine Umsetzung hat. Es ist sinnlos, die kommenden 10 Monate bis zur Bundestagswahl auf diese Weise zu verbringen und noch mehr Zeit zu verlieren. Die Regierung sollte sich stattdessen eingestehen, dass sie mit ihrem Koalitionsprojekt gescheitert ist und den Weg für vorgezogene Wahlen freimachen. Shit, Digga. Also ich habe immer schon ziemlich spitze Kommentare aus der Zeit gelesen, aber der ist ziemlich eindeutig. Eieieiei. Halbe Söder-Forderung. Das klingt alles nicht so gut. Ach, die FDP, das ist also wirklich, also man, wenn man das hätte ahnen können, aber irgendwie hat man es ahnen können. Die FDP darf nie wieder an der Regierung beteiligt sein. Und dann kann man auch gerne Kritik gegenüber der SPD und den Grünen formulieren, aber die FDP da hätte da nicht, also die Tatsache, dass die FDP da drin war, oh mein Gott. Oh mein Gott, das wäre eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. John Niven über die US-Wahl. Was, wenn Trump nach der Wahl seine Niederlage nicht akzeptiert und all die aufstachelt, die er angeblich so liebt? Bestseller-Autor John Niven schwant absolut Übles. Er schreibt, Grüße aus England, deutsche Brüder und Schwestern. Naja, im Prinzip aus England. Eigentlich richten wir unsere Augen ja weiter nach Westen. Dahin, wo in knapp 2 Wochen das Schreckliche, das Unmögliche, das Undenkbare passieren könnte. Dass der verurteilte Wahlstraftäter und Betrüger Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Das wird er aber nicht. Er wird nicht gewinnen. Allerdings könnte eine ganze Menge andere üble Dinge geschehen. Ich darf als erfahrener Trump-Beobachter vielleicht mal erläutern. Wie ich gestehen muss, bin ich seit 2012 vom verurteilten Wahlstraftäter und Betrüger Donald Trump besessen. Und zwar seit dem Abend, an dem er mich persönlich auf Twitter blockierte.
Aha.
Es war der Novemberabend, an dem Barack Obama zum zweiten Mal die Präsidentschaftswahl gewann. Trump, inzwischen ein verurteilter Straftäter und Betrüger, der, warum auch immer, den ersten schwarzen Präsidenten Amerikas seit langem hasst, war völlig überdreht. Er war davon überzeugt gewesen, dass Obama verlieren würde und hatte die ganze Nacht lang aufgeregt über dessen unvermeidliche Niederlage getwittert. Also da Obama dann gewann, rastete Trump aus und twitterte wutentbrannt: Bah, dann fangen wir eben von vorne an. Ich antwortete ihm: Junge, du klingst wie ein schlechter Scooby-Doo-Bösewicht. Trump blockierte mich. Und zwar sofort. Ich dachte damals, vor 12 Jahren, sowas wie: Wow, das ist ja verrückt. Dieser seltsame, alte, rassistische, milliardenschwere Fernsehstar hat mich geblockt, weil ich mich ein kleines bisschen über ihn lustig gemacht habe. Dann entwickelte ich meine Trump-Obsession. Ich sage voraus, dass er für das Amt des Präsidenten kandidieren würde. Dass er die Nominierung der Republikaner für sich entscheiden würde. Ich habe dann einen ziemlich hohen Betrag auf einen Trump-Sieg bei der Präsidentschaftswahl gewettet. In Wirklichkeit glaubte ich nicht recht daran, dass er es schaffen würde. Ich dachte nur, dass ich mich das Geld trösten würde, sollte er tatsächlich gewinnen. Das tat es auch, für 2 Minuten. Wir wissen, was danach geschah. Aber für alle, die in den vergangenen 10 Jahren in einer Höhle gelebt haben, fasse ich es gerne nochmal zusammen. Vergessen wir erstmal alles, was wir über die Vernachlässigten aus der Arbeiterschicht und die vergessenen Amerikaner gehört haben und all den anderen Quatsch. Es sieht so aus. Ein erheblicher Prozentsatz der dümmsten und rassistischsten Menschen in Amerika hatten sich entschlossen, Trump zu ihrem Mann zu machen. Zu ihnen gesellte sich ein erheblicher Prozentsatz gieriger, moralfreier Milliardäre, die zwar wussten, dass Trump ein Idiot ist, die aber seine geplanten Steuersenkungen richtig gut fanden. Gemeinsam schafften die beiden Gruppen es, Trump ins Weiße Haus zu bringen. Trump agierte dort so desaströs, dass er nach einer einen Amtszeit wieder abgewählt wurde. Er weigerte sich, das zu akzeptieren und versuchte einen Staatsstreich, der aber scheiterte. Das ist es im Großen und Ganzen. Trump hat es selbst zugegeben. Er hat den Großspendern gesagt, dass er ihnen die umfassendsten Steuersenkungen geschenkt hat und dass er ihnen noch mehr schenken wird. Als er 2016 die republikanischen Vorwahlen in Nevada gewann, wo er bei Wählern ohne Hochschulbildung besonders gut abschnitt, sagte er bekanntlich, Zitat: Ich liebe die schlecht Gebildeten. Natürlich tut er das. Ein paar Jahre später schickte er einen Mob los, der genau aus solchen Menschen bestand und der den neu gewählten amerikanischen Präsidenten daran hindern sollte, sein Amt anzutreten. Und, ohne mir weiter auf die Schulter klopfen zu wollen, auch das habe ich vorher gesagt. Im Dezember 2020 twitterte Trump: Großer Protestzug im DC am 6. Januar. Das wird wild. Ich drehte mich zu meiner Frau um und sagte: Oh Gott, der zettelt einen Aufstand in Washington an. So kam es. Man kann über die Ereignisse des 6. Januars 2021 sagen, was man will, aber während ich sie beobachtete, dachte ich, dass wenigstens etwas Gutes dabei herausspringen würde. Als ich sah, wie die Hinterwäldler, die Trump persönlich auf das US-Kapitol losgelassen hatte, das Gebäude verwüsteten, dachte ich mir, er ist erledigt. Donald Trump wird nie wieder auch nur in die Nähe der Macht kommen. Wahrscheinlich wird er im Gefängnis sterben. Darüber muss ich heute herzlich lachen. Denn wir wissen ja, welche Konsequenzen das alles für Donald Trump hatte. Keine. Na gut, nicht gar keine. Denn wenn man den Umfragen glauben darf, liegt er jetzt Kopf an Kopf mit Kamala Harris und hat nur noch eine 50-50-Chance, im Januar wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Aber pro Umfrage, die von den Demokraten in Auftrag gegeben wird, lassen die Republikaner 20 bis 30 Umfragen anstellen. Diese Methodik vieler dieser Umfragen ist ebenfalls lückenhaft. Und warum tun sie das? Weil sie sich gar nicht auf einen Sieg vorbereiten, sondern darauf, ihre etwaige Niederlage nicht zu akzeptieren. Die Republikaner machen diese irreführenden Umfragen in den umkämpften Staaten, damit sie, wenn Trump in der Wahlnacht verliert, und ich glaube, er wird verlieren, sagen können, Zitat: Wie kann das sein? Das muss Betrug sein, schaut euch doch die Umfragen an. Am früheren Abend der Wahlnacht liegt Trump vielleicht noch vorne. Sobald er vorne liegt, wird er sofort den Sieg verkünden, so wie er es 2020 tat. Ich erinnere mich, dass wir an diesem Abend das Blut in den Adern gefror, als er sagte, Zitat: Wir haben uns darauf vorbereitet, diese Wahl zu gewinnen. Offen gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen. Wieder drehte ich mich zu meiner Frau um und sagte: Mein Gott, er wird seine Niederlage nicht akzeptieren. Es gibt noch weitere Faktoren, die in diesem November eine Rolle spielen werden. Zum Beispiel hat der republikanische Nationalkongress unter der Führung von Trumps Schwiegertochter, der abscheulichen Lara Trump, bereits Wahlbeobachter und Wahlsicherheitsleute rekrutiert. Natürlich rekrutieren sie diese Leute aus den Reihen der schlecht Gebildeten. Diese könnten zwei Dinge tun. Erstens könnten sie außerhalb der Wahllokale die Menschen ein bisschen einschüchtern, indem sie Leuten, die ihnen nicht gefallen, suggerieren, dass sie möglicherweise nicht wahlberechtigt sind. Zweitens können diese Wahlbeobachter noch ein wenig weitergehen und versuchen, in Wahllokale und Bereiche einzudringen, in denen sie sich nicht aufhalten dürfen. Vielleicht würde die Polizei oder die Nationalgarde hinzugezogen werden und das könnte einige Wahllokale dabei behindern, die Stimmen auszuzählen. Im Internet gibt es Elon Musk, den wohl drittgefährlichsten Mann der Welt nach Putin und Trump, der Twitter nutzen wird, um die ganze Nacht lang Desinformationsgeschichten über Wahlbetrug zu verbreiten und damit die Wut der MAGAs weiter anzustacheln. Außerdem werden russische Troll- und Botfarmen alles tun, um Gerüchte über Wahlbetrug zu schüren, denn Putin hat extrem viel in Donald Trump investiert. Putin kann es sich weder politisch noch finanziell leisten, in der Ukraine weiterhin zu verlieren. Wenn Trump gewinnt, stellt er alle amerikanischen Hilfen für Zelensky ein und Putin hat Kiew am nächsten Tag praktisch in der Hand. Inzwischen haben mehrere republikanisch regierte Bundesstaaten angedeutet, dass sie die Ergebnisse ihres Staates möglicherweise nicht bestätigen werden, sollten sie glauben, dass es in der Wahlnacht zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Mit anderen Worten, wenn ihnen das Ergebnis nicht passt, bestätigen sie eventuell nichts. Mike Johnson, der ultrakonservative Trump verehrende fundamentalistische christliche Sprecher des Repräsentantenhauses, sagte letzte Woche, er, Zitat, sorge sich das, Zitat, Illegale bei den US-Wahlen betrügerisch abstimmen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass dies geschehen wird. Johnson schafft lediglich die Voraussetzung dafür, das Ergebnis einer Wahl nicht zu akzeptieren, die seine Partei verlieren wird. Das wäre in Ordnung, handelt es sich hier um einen durchgeknallten Hinterwäldler-Verschwörungsmythologen. Aber der fragliche Idiot ist einer der mächtigsten Männer Washingtons. Habe ich den Artikel geschrieben, Chat? Ich weiß nicht. Und erst vorherige Woche mischte sich Trump so halb verrückter Sohn Eric in das Geschehen an, als er über die Demokraten twitterte, Zitat, angesichts ihrer schlechten Umfragewerte dachte ich an all das alte Sprichwort, verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Was er damit sagen will ist, sie werden betrügen. Also, potenzielle Gewalt in Wahllokalen. Gesetzgeber, die sich weigern, legale Ergebnisse zu bestätigen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses und Prominente des rechten Spektrums, die haltlose Betrugsvorwürfe erheben und eine Flut von Desinformationen in den sozialen Medien. Die Ungebildeten im ganzen Land, die verwirrt und wütend sind. Ich glaube, am 5. November könnte auf nationaler Ebene der nächste 6. Januar bevorstehen. Was bedeutet das für den amtierenden Präsidenten Joe Biden in der Wahlnacht? In einer Situation, in der er die Nationalgarde oder die Armee auf die Straßen Amerikas rufen müsste. Was würde dann passieren? Dann wird Trump behaupten, dass Biden das Kriegsrecht verhängt hat, um den wahren Willen des amerikanischen Volkes zu brechen und die Demokraten an die Macht zu halten. Und als nächstes Bürgerkrieg. Ich gebe zu, dass mich in Bezug auf Trump schon mal geirrt habe. Aber nicht sehr oft. Dieser Gastbeitrag wurde geschrieben von John Niven und wurde in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. So, das waren die Nachrichten. Das waren die Nachrichten.